Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist schon Donnerstag, der 24. September. Herbert Diess ist VW-Chef und Herbert Diess ist ein Mann der klaren Worte. Auch wenn es um die Dieselabgasaffäre geht, nimmt er das eine Wort in den Mund, das kein Vorstandschef vor ihm in den Mund genommen hat: Betrug. Herbert Diess bei Markus Lanz.
Man muss sagen, dass die Abgasgesetzgebungen außerordentlich komplex sind. Ja, und dass da mal eine Fahrlässigkeit passiert oder ein Fehler, das geht quer durch die Industrie und das passiert immer wieder
aber
mal.
Fahrlässigkeit ist
Fahrlässigkeit
ein schönes Wort
dafür. Aber für Fahrlässigkeit kann man eben auch wahrscheinlich eine Strafe
aber
mitnehmen.
Aber wie nennen Sie das, Stelle, was da passiert
das, was
ist?
Was wir gemacht haben, war Betrug.
Auch in Sachen seiner eigenen Firmenstrategie ist er glasklar. Elektromobilität ist sein Stichwort. Er will bei VW das Zeitalter des Verbrennungsmotors beenden.
Ja, Elektromobilität ist der einzige Weg, wirklich die Klimaziele zu erreichen. Übrigens auch mit Abstand der effizienteste Weg, die Flottenziele zu erreichen. Nicht nur in Europa, sondern auch in China. Da sind wir uns sicher. Deswegen gehen wir diesen Weg konsequent.
Viel Zeit bleibt VW nicht mehr, denn Tesla greift an, jetzt auch in der Golfklasse. Gestern erst sagte Elon Musk, es dauert noch 3 Jahre und dann ist er mit einem Elektroauto für jedermann am Start. $25.000, also 22.000 Euro, soll dieses Elektromobil dann kosten.
I think probably, like I said, in about 3 years from now, we're confident we can make a very compelling $25.000 electric vehicle. That's also fully autonomous.
Diess will und er muss investieren, damit er diesen Angriff auf das VW-Kernsegment abwehren kann. Den Aktionären macht er im Übrigen keine Hoffnung, dass das ein besonders schöner Spaziergang wird. Im Gegenteil, die Zeit der Transformation, sagt Herbert Diess, kostet Geld, deutlicher noch, auch Gewinn.
Wir wissen aber auch, dass die Ertragskraft im Automobilgeschäft mit der Transformation von der Verbrennungstechnologie hin zur Elektromobilität zunächst abnimmt. Um die hohen Aufwendungen für die Zukunft zu finanzieren und wettbewerbsfähig zu bleiben, muss Volkswagen effizienter, produktiver und profitabler werden.
Dem VW-Chef gegenüber steht ein Betriebsratschef, der wiederum weiß, wie man die Truppen hinter sich versammelt.
3% mehr für 14 Monate. Das haben die Arbeitgeber angeboten. Ich sage euch, das ist kein Angebot, das ist eine Frechheit. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Kolleginnen und Kollegen, die den Erfolg der vergangenen Jahre in der Metallindustrie und vor allem hier bei Volkswagen hart erarbeitet haben.
Das Problem von Herbert Diess, dieser Bernd Osterloh, ist der eigentliche Herrscher bei Volkswagen. Im Aufsichtsrat sitzt er übrigens auch und neben ihm sitzt auch der IG Metall-Chef aus Frankfurt. Und neben dem IG Metall-Chef sitzt dann auch noch der SPD-Ministerpräsident von Niedersachsen. Kurz und gut, von 20 Aufsichtsratssitzen gehören dieser Fraktion von SPD und Gewerkschaften und Belegschaftsvertretern 12. 12 von 20. Deshalb ist Herbert Diess zurzeit ein einsamer Mann. Heute tagt das Präsidium des Aufsichtsrates und morgen dann das gesamte Gremium. Es geht um die Zukunft von Volkswagen und auch um die von Herbert Diess. Der Aufsichtsrat muss sich entscheiden. Wer führt und wer folgt? Ist Volkswagen noch eine privatwirtschaftliche Unternehmung oder doch eher ein Arbeiterwohlfahrtsverein? Unsere weiteren Themen heute mit dem Buchautor und Berlin-Korrespondenten der Neuen Zürcher Zeitung, Dr. Alexander Kissler, spreche ich über die Infantilisierung unserer Gesellschaft.
Wenn wir sagen, weil ich dies oder jenes so empfinde oder weil ich dies oder jenes so erlebt habe, hast du kein Recht, mir zu widersprechen. Und falls du mir doch widersprichst, dann bist du ein schlechter Mensch. Dann ist das genau der Kern dieser infantilen Gesellschaft, die ich hier beschreibe, vor der ich warne, die ich mich auch etwas lustig mache.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York informiert uns über Neueinstellungen bei Walmart, die es so in den zurückliegenden 5 Jahren nie gegeben hat. Außerdem, Sie hören, warum sich Björn von Abba, das ist der mit dem Bart von damals, sich plötzlich um die Clan-Kriminalität in seinem Land kümmert. Und Wir erfahren, wie der Mörder von John Lennon heute, also rund 40 Jahre nach seiner Tat, auf das Verbrechen von damals schaut.
2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt.
Der Durchschnittsdeutsche ist deutlich älter als Pippi Langstrumpf, nämlich rund 45 Jahre alt. Also, naja, ich würde schon sagen, ziemlich erwachsen. Trotzdem wird man in der heutigen Gesellschaft zuweilen behandelt wie eine Pippi Langstrumpf. Von der Politik, von den Medien und von den lieben Mitmenschen zuweilen auch. Das sagt nicht ich, sondern das sagt der Journalist und Autor Dr. Alexander Kissler in seinem neuen Buch Die infantile Gesellschaft. Er hat uns im Podcaststudio besucht und erklärt uns jetzt, was genau er damit meint. Und warum die infantile Gesellschaft nicht witzig, sondern gefährlich ist. Einen schönen guten Morgen, Dr. Alexander Kissler.
Einen schönen guten Morgen meinerseits.
Wir leben in verdammt ernsten Zeiten, unbestritten. Und Sie haben ein Buch geschrieben über die infantile Gesellschaft. Wie passt das zusammen?
Ja, das passt leider sehr gut zusammen. Und man muss ja sagen, je ernster die Zeiten sind, umso schlimmer ist es, dass dieser Infantilismus immer mehr um sich greift.
Woran machen Sie das fest?
Ja, das mache ich fest an vielerlei. An der Art und Weise, wie die Menschen miteinander reden, wie Politiker zum Beispiel mit Menschen, mit Bürgern reden. Die werden immer öfter geduzt. Sie werden zu zwangsbeglückten Konsumenten von gute Kita-Gesetzen, starke Familiengesetzen, wie sie alle heißen. Das sind kindische Begriffe. Und ich merke es aber auch am Umgang in der Öffentlichkeit, dass doch immer mehr Menschen einander begegnen, erwachsene Menschen, als wären sie Kinder. Das heißt, das Gefühl ist sehr, sehr wichtig, das eigene Empfinden und weniger das Argument.
Handelt es sich da nur um den Sprachgebrauch, der sich dem Kindlichen vielleicht anverwandelt, weil das aus Marketinggründen der Wumms, den der Finanzminister ankündigt zur Krisenbekämpfung?
Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.
Weil es sich besser vermarktet? Oder sind auch, ist das der Vorwurf, die Gedanken infantil?
Es ist eben beides. Die infantilen Wendungen sind ja mit Händen zu greifen. Wumms haben Sie schon gesagt. Es gibt noch viele andere Beispiele. Aber viel bedenklicher ist natürlich aus meiner Sicht, obwohl ich auch gerne Kind war und manchmal selbst auch kindisch vielleicht bin, aber in der Breite ist es das falsche Ideal, wenn wir infantiler werden von Tag zu Tag und auch infantilere Gedanken äußern. Das heißt, Gedanken werden gar nicht bis zum Schluss gegangen, sie werden angerissen, dann sind wir beim Nächsten. Wir sind zu einer kindischen Ad-Hoc-Gesellschaft geworden und wir laufen so leider Gefahr, unsere Reife und damit vielleicht auch unsere republikanische Bürgerschaft zu verspielen.
Sagen Sie mal ein Beispiel. Wer ist der Kindischste im Lande?
Naja, wenn ich
Donald Trump gilt hier nicht.
I say Angela, you gotta pay Angela.
Wir bewegen uns zunächst mal in unserem schönen Land.
Mit Sicherheit sind zum Beispiel die Herren Robert Habeck und Christian Lindner ganz weit vorne bei dieser Suche nach dem größten Kindergeburtstag.
Warum Habeck? Der schreibt so schöne und so einfühlsame Bücher auch über das Verhalten der Wölfe. Was ist daran kindisch?
Naja, er hat mit seiner Frau zusammen schon 4 oder 5 Kinder- und Jugendbücher über den Wolf geschrieben.
Ja, im gewissen Sinne ist es der, klingt jetzt ein bisschen unbescheiden, aber der Versuch, diese Astrid Lindgren-Welt, ein freies, wildes, dem Unberechenbaren ausgesetztes Leben in eine Geschichte zu bannen. So steht der Wolf letztlich für das Symbol, für das Nicht-Beherrschbare, für das Natürliche, in dem Sinne, das einbricht in die normale Welt und alle, die normale Welt geordnet haben wollen, können damit nicht so richtig umgehen.
Und der Tenor ist eigentlich immer, obwohl es nicht so genau ausgesprochen wird, ja eigentlich ist der Wolf fast der bessere Mensch. Und das ist eigentlich schon eine Infantilisierung dritten Grades. Wir haben einen Boom von Büchern, in denen uns gesagt wird, wenn du menschlich sein willst, sei wie die Tiere. Da sage ich nein. Wenn du menschlich sein willst, sei ein Mensch. Weil alles, was du angeblich von den Tieren lernen kannst, Empathie, Solidarität, flache Hierarchien, das kannst du, weil du Mensch bist. Das ist eine Krücke. Aber der Vorteil des Tieres aus infantiler Sicht, es hat eine anders ausgeprägte oder sogar gar keine Vernunft. Und manchmal will der Mensch sich in Unvernünftigkeiten einrichten. Und auch Herr Habeck hat, auch wenn er nicht vom Wolf redet, eine Redeweise, die doch zwischen Paternalismus und Unernst hin und her changiert.
Und Christian Lindner?
Naja, Christian Lindner kommt in meinem Buch nicht vor, obwohl ich ein Kapitel habe, das zweite schon, das heißt permanent pubertär. Und da muss ich leider doch an Herrn Lindner denken. Mir gehen zum einen natürlich diese schicken Bilder damals aus dem Wahlkampf nicht aus dem Kopf, wo er sich in Feinripp-Unterhemdwäsche, glaube ich, gezeigt hat. Und zum anderen ist natürlich auch diese Neigung zum altgedienten Witz natürlich, manchmal auch Altherrenwitz, durchaus ein Zeichen von fortgesetzter Pubertät.
Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt.
Und es wäre auch wichtig, dass man gerade, wenn man eine liberale Partei ist, diese Liberalität auch argumentativ ausfächern kann und nicht nur als Wohlfühlen verkauft.
Wir haben es ja mit einer hyperkomplexen Gesellschaft zu tun. Digitalisierung, Globalisierung, zum Teil auch eine Fanatisierung der Welt. Das alles führt dazu, dass man sich natürlich nach Einfachheit sehnt. Ist das schon infantil, diese Sehnsucht, Hyperkomplexität zu reduzieren?
Mit Sicherheit steckt hinter jeder Infantilisierung die Sehnsucht nach einer Entdifferenzierung. Das ist völlig klar. Oder nach einer Komplexitätsreduktion, könnten wir auch sagen. Die Frage ist immer nur, von wem wird es betrieben und in welchem Umfang gestatten wir diesen infantilisierenden Tendenzen, Besitz zu ergreifen von uns und von der Gesellschaft. Also ohne Komplexitätsreduktion wird man es heute gar nicht aushalten. Nur gibt es immer mehr Felder im Konsum, in der Bildung, an den Universitäten, in der Politik und auch in den Kirchen, wo das große, große Wort, das da drüber steht, heißt, hier werden die Komplexitäten dieser Welt reduziert. Kommt zu uns, bei uns geht es einfach zu, überschaubar. Und wenn dies an immer mehr Stellen geschieht, dann leisten wir letzten Endes Verzicht auf das, was den Menschen, den erwachsenen Menschen eigentlich ausmacht, nämlich die Fähigkeit, selbst zu denken und vor allen Dingen auch die Fähigkeit, sich mit anderen Gedanken auseinanderzusetzen.
Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, Ingeborg Bachmann. Aber wir haben natürlich viele Diskussionen. Die Mieten sind zu hoch, für viele Menschen zu hoch, eine echte Belastung. Der Mietendeckel ist die einfache, vielleicht die infantile Antwort darauf, die nicht trägt.
Würde ich genauso sagen. Also vor 10 oder 15 mehr Jahren haben die Linken in Bayern mit dem Werbeslogan ihre Plakate verkleistert, Luxus für alle. Das geht natürlich nicht, dann wäre es ja kein Luxus mehr. Oder jetzt hier sind die Mieten...
Das war aber immerhin Ironie.
Okay. Also stellen wir zu Recht fest, dass das vielleicht Ironie war, aber ernsthaft lässt sich das Programm natürlich nicht umsetzen. Vollends infantil wird es natürlich immer dann, wo wir die eigenen Gefühle über alle Ufer hinausschießen lassen. Wenn es zum Beispiel jetzt gerade in der linken Szene hier immer öfters den Spruch gibt, die Häuser denen, die drin wohnen. Da wird das Eigentumsrecht mal so ganz nonchalant außer Kraft gesetzt. Oder wenn wir hören jetzt in der Flüchtlingsdebatte, jeder, der nur die Frage stellt, in welcher Art und Weise soll Migration geschehen, wer soll zu uns kommen, wo ist das Gemeinwohl? Jeder, der solche Fragen stellt, gilt als herzlos. Und da ist natürlich viel einfacher, unreifer und in schlechtem Sinne infantil, einfach zu sagen, ach, unser Herz ist so groß, unser Reichtum ist immerwährend, lasst alle Menschen zu uns kommen. Das ist keine vernünftige Antwort natürlich.
Welche Rolle spielen wir selber, also die Medien, wenn ich an die Talkshows denke, wenn ich an Twitter denke, wo ja gerne insgesamt, sagen wir mal, Politiker zum Zuge kommen, wie Herr Kubicki und andere, die Twitter gemäß antworten können, auch im Fernsehen, die für einen Lacher sorgen, vielleicht nicht für den tiefsten Gedanken.
Wenn ich nach einem wirklich stressigen Tag nach Hause komme und mit meiner Frau keinen Ärger haben will, dann setze ich mich einfach vor den Fernseher und gucke mir einen Kriegsfilm an. Ich spiele in dem Kriegsfilm immer mit und wenn er zu Ende ist, bin ich so erschöpft, dass ich wirklich ins Bett gehen kann. Wenn meine Frau dann mal dazukommt, dann sagt sie, warum bist du schon wieder so nass? Dann habe ich gesagt, weil ich gerade aus dem Schützengraben komme.
Wenn das Kriterium von Medien ist, dann sind wir nicht ganz unschuldig.
Da sind wir nicht ganz unschuldig, wobei es natürlich eine ganze Bandbreite von Medien gibt. Talkshows sind Unterhaltung, das wissen wir beide. Insofern muss es da natürlich auch unterhaltsam, also abwechslungsreich zugehen. Da allerdings, wo nur noch das Gefühl betont und bedient wird, da verlassen wir, glaube ich, schon die Grundlage unseres gemeinschaftlichen Hierseins, nämlich das republikanische Band, das Band der Vernunft. Wenn wir die Befindlichkeit an die Stelle des Arguments automatisch treten lassen, wenn wir sagen, weil ich dies oder jenes so empfinde oder weil ich dies oder jenes so erlebt habe, hast du kein Recht, mir zu widersprechen und falls du mir doch widersprichst, dann bist du ein schlechter Mensch. Dann ist das genau der Kern dieser infantilen Gesellschaft, die ich hier beschreibe, vor der ich warne, die ich mich auch etwas lustig mache. Es ist auch amüsant geschrieben.
Und ist Teil dieser infantilen Gesellschaft auch, dass man dauernd beleidigt ist und irgendwo nicht mehr hingeht oder jemanden blockt und jemanden auslädt? Ist das Teil davon?
Wenn man zu schnell beleidigt ist, natürlich. Also diese, wie ich sie nenne, Society of Snowflakes. Also diese Gesellschaft der schnell und sofort und immer Beleidigten, die es dem anderen einfach nicht zubilligen wollen, dass er in ernsthafter Weise sich mit mir auseinandersetzt. Alles, was der andere sagt, ist im Prinzip falsch. Der Schlips, auf den ich trete, den bringe ich mir selber mit, weil ich kann nur leben im Zustand des permanenten Beleidigtseins. Das ist nicht bei allen so und nicht überall so, aber diese Tendenzen nehmen zu und Trotz und Beleidigtsein, schlechtes Gedächtnis, das Ich als Mittelpunkt der Welt, die Society of Snowflakes, das sind alles Elemente dieser infantilen Gesellschaft.
Aber leben wir nicht in einer der gebildetsten Gesellschaft auf deutschem Boden, die es je gab?
Da müssen wir jetzt Historiker fragen. Könnte sein, vielleicht aber auch nicht, wenn ich mir so die humanistische Bildung im 19. Jahrhundert anschaue, also mit Latein und Griechisch, mit 14 etc. pp. Das war auch eine sehr, sehr gebildete Gesellschaft. Aber wir sind mit Sicherheit eine sehr flexible Gesellschaft, eine hochspezialisierte, hochdifferenzierte Gesellschaft, das ist richtig. Aber gerade umso wichtiger ist es, dass wir diesem Infantilismus nicht die Chance geben, über uns Besitz zu ergreifen, dass wir eben sagen, wir müssen Debatten führen als erwachsene Menschen, die sich auch bei gegenteiliger Meinung schätzen, weil es Meinungen sind, die sie austauschen und nicht Gefühle und weil Argumente aufeinandertreffen und für Argumente sollte es völlig unwichtig sein, wer sie äußert.
Wie kommen wir dahin von der infantilen zu der, wie wäre das Gegenstück zu bezeichnen, zu der reflektierenden Gesellschaft?
Zur reifen Gesellschaft, würde ich sagen. Zur reifen Gesellschaft, in der also Erwachsene mit anderen Erwachsenen auf erwachsene Weise handeln und so mündig werden und Souveränität erlangen. Der erste Schritt wäre aus meiner Meinung nach, dass wir uns selber mehr zutrauen, als wir momentan tun. Also jeder Einzelne kann sich selber etwas mehr zutrauen und der andere darf mir auch mehr zutrauen, das heißt auch mehr fordern. Also wir müssen bereit sein, neue Fragen zu stellen, aus der Kohorte auszubrechen und auch wir müssen wirklich bereit sein, immer wieder neu und ernsthaft auch zu lernen. Wir dürfen also jemanden, der mehr weiß als ich, und ich lebe es auch mir selber, ich begegne ständig Leuten, die mehr wissen als ich, aber das heißt ja nicht, dass die anderen einen kränken wollen mit ihrem höheren Wissen auf diesem oder jedem Feld. Also wir müssen wieder neugierig werden, wir müssen bereit sein, neu zu lernen, neu zu fragen natürlich auch und wir dürfen einfach uns nicht selber dümmer machen, als wir sind und die anderen auch nicht für dumm verkaufen, indem wir meinen, wir könnten ihnen überhaupt nichts mehr zumuten.
Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Ich hatte kürzlich Besuch von Ulrich Tilgner. Sie kennen ihn. Der Journalist hat als Auslandskorrespondent jahrzehntelang für das ZDF aus dem Nahen und Mittleren Osten berichtet. Er hat einen unverstellten Blick auf die Region, das kann man gar nicht anders sagen, auf die Akteure und ganz besonders auch auf die Rolle der USA. Seine Gedanken und Erkenntnisse hat er in einem neuen Buch festgehalten. Krieg im Orient heißt das, das Scheitern des Westens. Und Ulrich Tilgner spricht mit offenem Visier. Zum Beispiel hat er eine sehr eindeutige Meinung zur Sanktionspolitik des Westens.
Sanktionen gegen kleine Länder funktionieren. Sanktionen gegen große Länder sind ein Fehlschlag. Das werden die Russland-Sanktionen zeigen. Also wer Sanktionen gegen Russland will, der ist auf dem Holzweg. Wer Sanktionen gegen den Iran will, der stärkt den Iran im Grunde.
Und er erzählt uns, wie man es schafft, so lange in der Region zu arbeiten und sich als Korrespondent und sein Team nicht in Gefahr zu bringen.
Das lernt man irgendwie, dass man einfach nicht in Fallen tappt. Also eines ist, man darf nicht berechenbar, man muss absolut unberechenbar sein. Und wenn ich in einem Hotelbett bin, dann weiß ich, dass niemand wusste, dass ich in dieser Nacht in dem Hotelbett war. Dann kann ich da eigentlich ruhig schlafen, weil Entführungen müssen vorbereitet werden. Anschläge werden vorbereitet. Wenn niemand weiß, wo man ist, wo man arbeitet, kann man auch nicht getroffen werden. Das war mein Arbeitsprinzip und das war mein Lebensprinzip. Und deshalb konnte ich ruhig schlafen. Ob das berechtigt war, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn ich hier sitze, habe ich letztlich recht gehabt.
Und er berichtet darüber, wie die einfache Bevölkerung auf das amerikanische Engagement vor Ort schaut.
Ich habe einmal einen Afghanen getroffen, einen Bauern, das war völlig irre. Dann fing er an zu erzählen, wer sein Haus gebaut hatte. Ich weiß nicht, ein Mohammed oder so. Da gab es die USA noch gar nicht. Und Bush will uns erzählen, wie man hier Kultur macht. Das geht nicht. Das war für mich eine der ganz großen Lektionen in meinem Leben eigentlich.
Und vom deutschen Fernsehzuschauer hat Ulrich Tilgner, was soll ich sagen, eine nicht allzu hohe Meinung.
Vielen Zuschauern traue ich vieles zu, aber den meisten Zuschauern traue ich auch gar nichts zu.
Das Gespräch war so lehrreich für mich und ich denke, dass es das auch für Sie sein könnte, dass wir beschlossen haben, daraus einen Morning Briefing Sonderpodcast zu produzieren. Ich freue mich, Sie damit am kommenden Samstag bereichern zu können.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
In der Hauptstadt wird nächste Woche ein sehr interessantes Buch vorgestellt, am Mittwoch, vor der Bundespressekonferenz. Und zwar eine Armin Laschet-Biografie. Ein Buch über sein Leben und seine Ambitionen. Und es wird vorgestellt von niemand Geringerem als dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder. Und bei mir ist jetzt Gordon Ripinski. Hallo, Gordon.
Hallo, grüße dich, Gabor.
Gordon, was hat das zu bedeuten? Söder stellt eine Laschet-Biografie vor.
Ja, bestenfalls bedeutet das für Laschet und für Söder, dass diese Konkurrenz, in der sie sich bewegt haben in den vergangenen Monaten, jetzt wirklich mal ein Ende findet. Hier in Berlin haben die beiden kein Hintergrundgespräch ausgelassen, noch nicht mal Talkshows ausgelassen, um gegen den anderen zu sticheln und zu beweisen, dass sie eigentlich jeweils der bessere Krisenmanager in der Corona-Pandemie sind. Diese Zeit ist jetzt zu Ende. Die beiden haben sich gefunden, den Ernst der Lage erkannt und sie wollen gemeinsam in Richtung Winter marschieren.
Und da bist du dir sicher, das ist ein Bündnis, eine Achse Nordrhein-Westfalen, Bayern gegen Röttgen und gegen Friedrich Merz dann.
Vor allem natürlich gegen Friedrich Merz, denn die Sorge, dass Friedrich Merz doch noch der lachende Dritte oder der lachende Vierte, je nachdem wie man sieht, sein könnte, die ist eben bei beiden groß. Für Laschet ist er der große Konkurrent im Vorwahlkampf um die CDU-Spitze und für Söder natürlich gegebenenfalls um die Kanzlerkandidatur. Also tun sich die beiden zusammen für eine Weile. Sie werden dann auch möglicherweise wieder Konkurrenten, aber sie haben einen noch viel stärkeren gemeinsamen Konkurrenten und das ist Friedrich Merz.
Was denkt Markus Söder über Armin Laschet?
Markus Söder denkt über Armin Laschet das, was er über fast jeden anderen Politiker denkt, nämlich, dass er es eigentlich besser kann, aber er braucht ihn, denn Bayern kann ohne Nordrhein-Westfalen nicht, Nordrhein-Westfalen ohne Bayern nicht und so ist es eben auch für die Spitzenpolitiker aus den Ländern.
Und was denkt Laschet über Söder? Genau dasselbe?
Laschet denkt über Söder wahrscheinlich nicht ganz so selbstbewusst wie Söder, aber er denkt doch auch in der gleichen Abhängigkeit. Er weiß, er braucht Söder auch für seinen eigenen Weg ins Kanzleramt. Er braucht die Zustimmung der CSU, damit die Union geschlossen in diesen Wahlkampf geht. Das geht nicht ohne Markus Söder.
Und das heißt, diese kleine, unauffällige Buchvorstellung da in der kommenden Woche am Mittwoch, das signalisiert eine Art Vorentscheidung im Machtkampf der Union?
So weit würde ich nicht gehen, keine Vorentscheidung, aber doch zeigt es, dass wir in die nächste Phase eintreten, in der sich Koalitionen bilden, in der man Konkurrenten identifiziert, in der man schaut, wie man am Ende wirklich vorne liegt. Und da haben Laschet und Söder beide erkannt, dass sie sich zusammentun müssen.
Ja, vielen Dank, Gordon. Und weitere Details liest man wahrscheinlich wo eigentlich?
Bei thepioneer.de im Hauptstadt-Newsletter von Michael Bröcker und von mir.
Ja, vielen Dank.
Danke, Gabo.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Nach der Hochphase von Corona sah es ja zunächst so aus, dass sich der amerikanische Arbeitsmarkt schneller erholt als gedacht. Zuletzt allerdings gab es dann doch einen Rückschlag. Die Marke der Arbeitslosenanträge ist wieder über die 1-Million-Marke gesprungen. Das dürfte den Investoren an der Börse auf gar keinen Fall gefallen. Die Stimmung aufhellen könnte allerdings ein wenig die Supermarktkette Walmart. Und genau darüber spreche ich jetzt auch mit Sophie Schimanski, unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Walmart wird 20.000 Mitarbeiter nicht entlassen, sondern neu einstellen. Und zwar vor der Feiertags- und Weihnachtssaison. Corona kurbelt ja nun nicht gerade die Konjunktur an. Woher also, Sophie, kommt bei Walmart dieser Optimismus?
Ja, daher, wo die meisten von uns während der Pandemie ihre Lebensmittel und Haushaltswaren gekauft haben, nämlich aus dem Internet sozusagen. Die neuen Stellen sind eigentlich alle dafür da, online bestellte Waren zu verpacken und zu verschiffen, also für Logistik. Und weil hier eigentlich keiner mit einem regen Einkaufsgeschäft in der Vorweihnachtszeit rechnet, im Sinne von wir gehen ins Kaufhaus oder in die Innenstadt, geht man bei Walmart davon aus, Geschenke werden online gekauft. Und so optimistisch wie Walmart das momentan ist für dieses Jahr, waren sie seit 5 Jahren nicht mehr. In den vergangenen 5 Jahren haben bestehende Mitarbeiter Überstunden gemacht und jetzt gibt's eben diesen ganzen Haufen an Neueinstellungen. Andere Einzelhändler planen natürlich auch. Der CEO von Macy's zum Beispiel, der hat vorausgesagt, dass Verbraucher Beauty- und Haushaltsgegenstände kaufen werden als Geschenke, weil Gutscheine für Erlebnisse in einer Pandemie natürlich nicht so gut funktionieren. Home Depot hat sich mit Pinterest zusammengetan, um Do-it-yourself-Geschenkideen zu vermarkten. Unternehmensberater wie Deloitte gehen zwar von einem schwachen Umsatzwachstum diese Weihnachtssaison aus, aber eben immer noch von einem positiven Wachstum von etwa 1 bis 1,5%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass in Schweden die Clan-Kriminalität so ein großes Problem ist, dass sich sogar Björn von ABBA aus dem Ruhestand heraus bemüßigt fühlt, dazu etwas sagen zu müssen. Björn, das ist der mit dem Bart, der als Songschreiber von ABBA sein Leben lang zuständig gewesen war, poppige heile Weltmusik zu produzieren. Und jetzt hat sich der 75-Jährige in einem Gastbeitrag einer schwedischen Tageszeitung zu den finsteren Seiten der Welt geäußert, von denen man dachte, die hätte er gar nicht wahrgenommen. Die Clankriminalität, so der Tenor seines Artikels, bedrohe die schwedische Gesellschaft. Der Staat müsse Gesetze ändern, um nicht zu sagen verschärfen, um sich zu wehren. Der Hintergrund: seit Jahren gibt es in Schweden schwere Explosionen und auch Schießereien im Milieu der organisierten Kriminalität. Es geht um Drogengeschäfte, um den Einfluss in der Unterwelt, naja, und um das, was Björn und seine Band ABBA eigentlich schon damals besungen hatten: Money, Money, Money.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Mörder von John Lennon sich erst jetzt bei Yoko Ono für diese Bluttat entschuldigt hat. Fast 40 Jahre ist es nun her, dass Chapman John Lennon in New York, und zwar vor seiner Haustür, kaltblütig erschoss. Wegen eines Gnadengesuchs kam es jetzt zu einer Anhörung vor Gericht und da fand dann der Täter jene Worte, auf die die Familie seit 40 Jahren wartet.
Ich habe keine Entschuldigung. Es ging um Selbstverherrlichung. Ich denke, es ist das schlimmste Verbrechen, das es geben kann, jemandem etwas anzutun, der unschuldig ist. Ich war sehr auf der Suche nach Selbstruhm. Es war ein extrem egoistischer Akt. Ich entschuldige mich für den Schmerz, den ich Yoko Ono zugefügt habe. Ich denke die ganze Zeit darüber nach.
Unfassbar. Und wenn dieser späten, ich finde zu späten Einsicht, dann doch noch etwas Positives abzugewinnen ist, dann vielleicht dieses. Reue und Selbstreflexion sind der erste Schritt zu einer besseren Welt. John Lennon ist tot, aber seine Botschaft von der besseren Welt, einer friedlicheren Welt, so singt er, in der es nichts Böses mehr gibt, für das es sich zu sterben und zu töten lohnt. Diese Botschaft, sie lebt. Ich wünsche Ihnen einen friedvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogenes. Grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below. Sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Imagine no possessions.